Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Schon wieder das falsche Intro. Irgendwann werde ich das auch nochmal lernen. Willkommen zur April 2026 Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich bin Holger Klein, über Wein reden. Beziehungsweise Christoph redet über Wein, ich rede rein. Ja, was sich so auch auf eine Art reimt.
Ja, ja, und ja auch schon funktioniert seit 14 Jahren.
Das macht mich eigentlich am fertigsten. So. Wir machen das seit 14 Jahren und sind immer noch nicht stinkreich geworden. Das ist doch, irgendwas stimmt doch hier nicht. Das ist alles, das ist doch irgendwie, ne?
Ja, so ist das, wenn man die Sachen einfach mal so macht.
Genau, wenn man die Sachen verschenkt.
Ich finde das immer noch sehr schön.
Ja, ja, es kommt genug rein. Hm. Und irgendwie ist man, wir haben halt 10.000 Chefs. Und das finde ich eigentlich ganz geil.
Ja, und es ist halt so, es ist so völlig aus der Zeit gefallen, dass man in diesem Zusammenhang mit Podcasts oder überhaupt mit sozialen Medien nochmal irgendwas einfach so macht.
Stimmt, also, ja. Wobei, ja, weiß ich nicht, also ich sag mal so, würde ich nicht mit Crowdfunding genügend Geld verdienen, müsste ich mir halt einen Job suchen, ne? Also,
ja, okay, und dann ging es halt nicht. Dann müsste man halt sagen, okay, es geht nicht, ne? Ja, aber genau. Aber du hast jetzt nun so eine HörerInnenschaft, mit der das halt funktioniert.
Ja.
Das ist schon super.
Naja, und Co-ModeratorInnen, die das mitmachen, ne? Weil ich ja immer, ich habe ja immer von allen von Anfang an gesagt, habe ich mit Tobi auch gestern besprochen, von allen von Anfang an immer gesagt, ich kann keine Honorare zahlen, das schaffe ich nicht. Ne?
Ja.
Naja. Naja. Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit Chasselas.
Mit was?
Chasselas. Aus dem Altenburg.
Warte mal, Chasselas, habe ich das Richtige aufgemacht? Hier, Altenburg.
Genau, das ist, war die zweite Hälfte des Kartons. Das muss eigentlich, weil die erste Hälfte hast du ja schon getrunken.
Ah, da unten Chasselas.
Oder probiert im März, ne?
Ja,
Chasselas Altenburg Reserve.
Ich bin auch gestern fürchterlich nervös geworden. Habe ich überhaupt die Flaschen? Habe ich überhaupt die Flaschen? Sind die Flaschen überhaupt hier angekommen? Weil ich ja auch umgezogen bin und meine Adresse ist.
Stimmt, aber du hast sie selber abgeholt, oder?
Ja, das, ja.
Ja.
Ich glaube, er hatte sie mir vorbeigebracht, ne? Das war's.
Julian. Ja. Oder so. Ja, genau.
Naja.
Ihr habt's ja nicht weit zu Suff oder umgekehrt.
Ja.
Genau. Das war ja einfach nur mal durch die Stadt. Ja, genau. Wir sind heute in Baden. Also, genauer gesagt, sind wir in Heitingen.
Heitingen?
Entschuldigung, in Heitersheim. Ich bin auch in einem falschen Film gewesen. In Heitersheim. Das ist so an der Grenze vom, also ist am südlichen Oberrhein, aber so an der Grenze vom Schwarzwald zum Markgräflerland. Also vom Breisgau. Breisgau im Norden, Markgräflerland im Süden. Das ist im Prinzip genau da, so in der Mitte.
Okay.
Basel so 40 Kilometer weiter im Süden, Freiburg 25 Kilometer weiter im Norden. Da ist das so in etwa. Also am Schwarzwald gelegen, wenn man auf die Seite von Zeringer guckt, so mal auf die Seite mit den Weinbergen, da ist auch eine große Übersichtskarte. Und da kriegt man so ein bisschen eine Idee davon. Also Weingut und darunter Weinberg und Lagen. Und dann siehst du, dass du eben diese Fläche hast in der Ebene, wo dann eben auch Weinberge wie der Maltesergarten und so sind. Und dann es dann eben hochgeht in die Hügel. Und einer davon ist eben der Laufende
Altenberg. Dieses Foto mit diesem
bestimmten Foto. Dieses Foto.
Oh, ich hasse diese Webseiten, die so durch Fotos durchblättern. Kriegt man
das blättert fast durch?
Ja, das will automatisch weiterblättern bei mir.
Aber bei mir ist, also wenn ich auf Weingut gehe und dann auf Weinberge und Lagen, dann habe ich eigentlich oben nur das Bild mit der Landschaft.
Ah,
also von
ne?
Und dann die verschiedenen Ortschaften, also Staufen im Breisgau ist ja jetzt zum Beispiel bekannt von den Staufern. Die Staufer, genau. Ja, okay. Und die Staufer sind bekannter als die Zähringer, aber die Zähringer, die haben tatsächlich lange Zeit diesen ganzen Bereich vom Breisgau und Markgräfler Land komplett beherrscht. Das war so im Mittelalter, vor allen Dingen so im 11., Anfang 12. Jahrhundert. Und dann sind die irgendwann, ist sozusagen irgendwann die männliche Schiene der Zähringer ausgestorben. Deswegen ist, glaube ich, die Familie Zähringer, die jetzt dieses Weingut besitzt, sind jetzt wahrscheinlich keine direkten Nachkommen dieses Adelsgeschlechts. Mhm. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie sie zu dem Namen gekommen sind. Jedenfalls haben die Staufer das Ganze dann irgendwie so eigentlich übernommen und haben sich dann da eben noch so ein bisschen weiter ausgebreitet in der Zeit. Also die Stauferburgen sind ja bekannt irgendwie. Ja. Ne, bis runter nach Italien so. Ne? Und
wäre halt die Frage, ob wenn die Zähringer männliche Nachkommen gehabt hätten, ob wir dann heute nicht die Stauferburgen hätten, sondern die Zähringerburgen.
Ja.
Finde ich mal interessant, aber
das wohl wahr.
Wollen wir nie rausfinden.
Nee, das werden wir nicht rausfinden. Das, wir können mal ChatGPT fragen, wie sich das hätte entwickelt.
Genau. Es hat interessant, es hat jemand einen Chatbot gebaut, den er ausschließlich mit Daten bis 1930 gefüttert hat. Das ist auch ganz lustig. War das 1930 oder 1920? Also, und der erzählt halt so, wie die Welt so ist und wie die Welt so werden wird, wenn das alles so weitergeht. Und der weiß halt nichts aus der Zukunft. Das ist echt ganz witzig.
Aus seiner Zukunft, die unsere Vergangenheit ist.
Ach, herrlich. Auch. Ja. Boah, das wird immer deeper hier. Der Alkohol macht deep.
Dabei haben wir doch gar nicht angefangen.
Ja, stimmt.
Also, ne? Also Chasselas ist das und der heißt ja auf Deutsch, heißt Chasselas. Wie heißt der auf Deutsch?
Horst.
Das ist die Rebsorte, von der mal 6 Flaschen im Auto explodiert
sind. Gutedel!
Genau. Und warum hat er es nicht Gutedel genannt, der Fabian Zähringer? Weil er halt sagt, dass
Zeug ist wenige weder gut noch edel.
Nee, da würde ich ja überhaupt nicht zustimmen, aber man meint das so gemeinhin, ne? Mhm. Weil das Problem, was die ja in Baden und in Württemberg, ja, die, ich sag mal, die Qualitätsweinbaubetriebe tatsächlich haben, ist, dass die in der Fläche es ja sehr viele Genossenschaften gibt, die jetzt nicht unbedingt immer Weine von bester Qualität erzeugen.
Und dann trotzdem Gutedel heißen.
Und da heißt der Wein, also die Rebsorte da meist Gutedel.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch noch Betriebe, die wirklich sehr guten Gutedel erzeugen und den auch so nennen, zum Beispiel das Weingut Ziereisen.
Mhm,
die kennen wir. Die kennen wir. Aber insgesamt ist der Name Gutedel so ein bisschen verbrannt.
Okay.
Ja, und weil einfach zu viel, das ist ja so ein bisschen wie bei Trollinger auch. Der Trollinger ist sozusagen so ein bisschen das rote Pendant zum Gutedel, weil der auch aus einer Region kommt, wo diese Rebsorte einfach total verhunzt wurde. Ja, und jetzt hat man bei Trollinger, könnte man jetzt Vernatsch nennen in Württemberg. Das hat aber, glaube ich, noch keiner gemacht, aber da die ja jetzt eh an der Grenze zu Frankreich und vor allen Dingen zur Schweiz sitzen da im Markgräflerland und dort die Rebsorte eben Chasselas genannt wird und die, sag mal, international eben auch Chasselas genannt wird, bietet sich das vielleicht eher an, den eben so zu nennen. Genau.
Ja.
Ne?
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. So grundsätzlich.
Nein, ist viel zu kalt. Ich habe den gerade erst aus dem Kühlschrank geholt, ich Trottel.
Okay. Ich habe den jetzt mal tatsächlich auch in so ein bisschen breiteres Glas reingetan, also in so ein Burgunderglas tatsächlich gepackt.
Burgundergläser.
Okay.
Ich habe mit denen einfach ein ästhetisches Problem mit den Burgundergläsern.
Gut, verstehe ich. Ja, also grundsätzlich, weil Chasselas ja zu den Weißweinen gehören, die so ein bisschen säurearmer sind, die sich so ein bisschen cremiger, schmelziger gerne zeigen, also gerade wenn diese mit so ein bisschen Hefelager ausgebaut wurden und dann so ein bisschen mehr in die Breite gehen, ohne jetzt das negativ zu meinen durchaus, das ist halt eher so ein runder Wein und der kann aber dann auch ganz gut Luft gebrauchen und sollte auch nicht zu kühl getrunken werden, wollte ich noch sagen, aber wir können das ja ganz zum Schluss probieren.
Die 6
so.
Grad, die ich jetzt hier, das ist nun, ne?
Ja.
Na, scheiße.
Genau. Aber was vielleicht schon welche, die mithören und mitprobieren, außer dir jetzt schon mitbekommen ist, dass das jetzt kein Wein ist, der im Edelstahl ausgebaut wurde, sondern eben tatsächlich auch so eine leichte Holznote mitbringt, würde ich sagen. Insgesamt, wenn du aufs Etikett guckst, 11,5%, also ein Wein mit gerade auch für badische Verhältnisse, das ist ja jetzt schon der heißeste Landstrich in Deutschland, also mit einem dezenten Alkoholgehalt, durchgegoren, Säure, habe ich nachgeschaut, 5,6 Gramm, also ne, ist jetzt ne, ist das, keine Rieslingsäure.
Das musst du ins Verhältnis setzen, das sagt ja, mir nichts.
Genau. Also ich sag mal, also ein Riesling hat vielleicht gerne mal 8, 9 Gramm, mhm. so, ja. 5,6 Gramm liegt irgendwie so in einem ganz normalen Bereich eigentlich so, ja. Ja. Also der, zum Beispiel der Cabernet Franc, den wir nachher haben, der liegt auch in diesem Bereich. Das ist eher.
Schönster genau, Eintrag im Chat von den Kasselanern. Wir sind im Urlaub. Hier gibt es genau 2 Weingläser. Aber immerhin. Und ich weiß, wie die aussehen. Ich kann es mir so richtig vorstellen. Weißt du, diese billigen IKEA-Weingläser, so ein Stück 1 Euro. Weißt du, das ist mit diesem 12er-Karton. Es kommt
drauf an, in welchem Land die gerade sind.
Ja, stimmt,
in Frankreich sind das so diese ganz kleinen Dinger, die man auch im Bistro bekommt oder überhaupt, selbst in der Sterne-Gastronomie, wo man dann plötzlich das Gefühl hat, man ist im Bistro.
Warum macht der falsch. Das, der Franzos?
Ja, weil der Franzos irgendwie einfach eine andere Glaskultur hat. Aber es ändert sich so ein bisschen auch. Also es tut
kommt
sich
langsam
schon ein
bisschen
zu Vernunft,
zumindest,
zumindest in der Sterne-Gastronomie, wo wir uns jetzt in Frankreich ja auch nicht ständig bewegen, aber ich habe so Leuten hören.
Weil wir auch nicht ständig in Frankreich sind. Obwohl, selbst wenn ich ständig in Frankreich wäre, würde ich mich nicht ständig in der Sterne-Gastronomie bewegen, weil das mache ich in Berlin ja auch nicht, obwohl wir da einiges haben. Ja.
Okay. Also Kassel ist in Dänemark. In Dänemark besteht die Chance,
nein, Christoph, bessere Gläser Kassel ist in Deutschland.
Ja, aber unsere Kasselaner, die sind in Dänemark.
Heißt das eigentlich Kasselaner oder ist das eine Beleidigung für Kasseler?
Ja, wenn man Kassler sagt, denkt man halt direkt irgendwie an das Fleisch.
So, also aus dem Bratschlauch, ja.
Ja, genau, deswegen Kassel ist Kasselaner schon irgendwie auch netter.
So. Ja, stimmt, ja.
Aber letztlich müssen die das ja selber entscheiden.
Genau. It's nobody's business so. But the Turks.
Genau.
Ich rieche immer noch nichts. Shit. Ich bin so dumm.
Ach, das kommt doch nicht. Ich überbrück das mal so ein bisschen.
Ja, überbrück mal die nächsten 2 Stunden, bis das Zeug auf.
Genau, mit einem kleinen Exkurs noch zu Chasselas. Mhm. Uralte Rebsorte. Was man ja meistens daran erkennen kann, dass uralte Rebsorten viele Synonyme haben.
Ah.
Ja. Also, weil die dann so ein bisschen durch die Gegend gereist sind und jede Region irgendwie so einen eigenen Namen für diese Rebsorte hatte. Ne? Und insgesamt gibt es tatsächlich 250 davon. Das ist wirklich viel. Aber der Chasselas wird eben seit Urzeiten eben in diesem südlichen Deutschland, in der Schweiz, im elsässischen Frankreich, aber auch wirklich, ich kenne auch Chasselas aus Südwestfrankreich oder fast bis ins Languedoc rein. Also es ist eine Rebsorte, die weit verbreitet war vor allen Dingen, mehr als sie heute ist, würde ich sagen. Kommt auch weltweit vor, aber vergleichsweise selten. Und man weiß die Elternteile nicht. Und das ist meistens auch ein Zeichen dafür, dass die Rebsorte schon älter ist, weil die Eltern Rebsorten wahrscheinlich ausgestorben sind irgendwann.
Hat man
im Laufe
sich,
der Zeit, ne?
Ja, ja. Klar, hat man sich da nicht hinreichend drum gekümmert, die also man kann das ja genetisch vermutlich mal nachverfolgen, wenn man so. Gibt es keine,
ja, das wird heutzutage gemacht, genau.
Gibt es keine umfangreichen Gendatenbanken von allen Rebsorten oder ist tatsächlich.
Ja, mehr oder weniger mittlerweile schon. Mhm. Aber wenn die dann schon vielleicht vor 400 Jahren verschwunden sind.
Ja.
Oder vielleicht auch vor 200 Jahren, dann hat man die eben nicht mehr. Ne? Dann kann man so Eltern, man kann so Eltern-Kind-Beziehungen oder Verwandtschaften schon zu anderen Rebsorten herstellen. Und es gibt verschiedene Rebsorten, die wiederum sozusagen vom Chasselas abstammen. Aber woher der Chasselas jetzt abstammt, das hat man eben nicht rausgefunden, weil man diese Rebsorten nicht kennt oder nicht gefunden hat. Genau. Und da gibt es
auch was Romantisches.
Ja, das kann was Romantisches haben, wenn es sozusagen natürlich passiert ist. Es ist ja sehr viel verloren gegangen mit der Reblaus-Katastrophe, was ja jetzt nur bedingt natürlichen Ursprung hatte, weil wir eben die Reblaus in Europa nicht hatten, bevor sie eingeführt wurde. Und dann gibt es halt auch noch so, da habe ich jetzt gerade tatsächlich drüber geschrieben, weil ich mich gerade so ein bisschen auch mit alten Sorten oder dem Revival alter Sorten beschäftige, als ein möglicher Baustein in Bezug auf den Klimawandel. Ja.
Ja.
Da ist es zum Beispiel so, dass in Aufzeichnungen aus eine Rebschule im Markgräfler Land, witzigerweise, also jetzt genau in der Ecke, wo das Weingut herkommt, aus dem Jahr 1876, haben die in dieser Rebschule noch über 440 verschiedene Rebsorten angeboten. Und genau 60 Jahre später hat der deutsche Reichsnährstand festgelegt, dass in Deutschland nur noch 10 weiße und 8 rote Rebsorten angebaut werden dürfen und darunter keine Franzosreben. Also kein Chardonnay mehr, kein Sauvignon Blanc, den Spätburgunder hat man schon als deutsche Sorte gesehen. Aber alles, was sozusagen...
der Erbfeind, ja, ja.
Genau, alles, ja, was vom Erbfeind, ja, ja, kam, durfte nicht mehr angebaut werden. Und auch darüber hinaus waren halt viele von diesen, sag mal, 440 Rebsorten kamen eher aus dem Osten. Ja, die waren dann so ein bisschen eingedeutscht worden, ne? So wie Blauer Kölner oder Möhrchen oder so. Das waren Rebsorten, die früher eben in diesen gemischten Sätzen vorhanden waren. Und die durften alle nicht mehr angebaut werden.
Und das ist so deutsch, weißt du, so, ja, der Erbfeind und da die Untervölker aus dem Osten, die wollen wir hier nicht sehen. Ne? Mann, ey, das ist diese Einfalt, diese Einfalt, die uns Deutsche ja auch so ein bisschen auszeichnet, das lässt sich so weit in die Vergangenheit zurückführen. Das ist wirklich immer wieder faszinierend. Naja.
Ja, ich meine, das eigentlich Schlimme finde ich ja, dass die dann nach dem Zweiten Weltkrieg damit ja gar nicht aufgehört haben, ja, sondern die Rebsorten, die dann, also dann, man hat das bei diesen 18 erstmal belassen und das, was dann neu dazugekommen ist, waren aber dann wiederum nur Rebsorten, die auch neu in Forschungsanstalten erzeugt wurden, ja, also Müller-Thurgau durfte natürlich angebaut werden und dann eben so Neuzüchtungen, ja.
Guter und, deutscher Name, ja.
Ja, genau. Und tatsächlich darf ja Sauvignon Blanc und Chardonnay erst seit den ausgehenden 1990er Jahren wieder in Deutschland angepflanzt werden.
Nein.
Ja, doch.
Vielfalt ist nicht so unser Ding, ne? Noch nie gewesen.
Ja. Nee.
Es ist echt furchtbar.
Dabei waren wir mal so eine kleine Staaterei, ja, mit großer Vielfalt eigentlich, aber das ist.
Die Deutschländer, ja.
Ausgemerzt worden. So, ausgemerzt. Ja. Also der Gutedel, der durfte, glaube ich, der war irgendwie gut und edel, das passte denen irgendwie weiter in den Kram, also der ist auch damals weiter angebaut worden. In diesem Falle hier kommt er eben aus einem Weingut, das jetzt so vor 3 Jahren so einen Generationenwechsel mitgemacht hat, also früher als gedacht, leider sozusagen, weil der Fabian, der das jetzt führt, seinen Vater verloren hat vor 3 Jahren, der das Weingut auch größer gemacht hat, irgendwie zusammen. Im selben Jahr ist der Betriebsleiter, der irgendwie Jahrzehnte da war, in Rente gegangen. Das heißt, sie mussten tatsächlich jetzt in den letzten Jahren das Ding einmal auf links ziehen, sozusagen, komplett so ein bisschen neu auf
die. Also von null anfangen fast. Also die Infrastruktur war da, aber das Ganze.
Die Infrastruktur war da, genau. Aber sie haben es halt zum Anlass genommen, eben auch tatsächlich. Dinge zu bedenken, Dinge beizubehalten, zum Beispiel so das Vermächtnis vom Vater, also Wolfgang Zähringer, passt mir auf die Felix-Fässer auf. Das sind die Fässer, in denen dieser Wein jetzt auch ausgebaut wurde. Das ist eine Besonderheit in der Ecke. Das sogenannte Schwarzwälder Felix-Fass aus regionalem Holz. Mhm. Felix ist alemannisch. Und heißt so viel wie ein Ohm und ein Ohm sind 150 Liter. Also vier Lick ein Ohm sind dann 600 Liter.
Ein Glück sind wir keine, genau, Amis, sonst müssten wir mit diesen schwachsinnigen Maßen immer noch rechnen im Alltag.
Ja.
Ja, genau. Das sind 17 Ellen und 12 Ohm. Mhm.
Ja. Genau. Und wenn man jetzt einen 4-Hektar-Betrieb hätte, dann könnte man sowas auch recht schnell regeln. Die haben aber tatsächlich ein ziemlich großes Weingut. Die haben 50 Hektar.
Wow.
Und also in Eigenbewirtschaftung. Die kaufen auch noch ein bisschen was dazu, so glaube ich aus Kooperationen. Aber tatsächlich haben die hat der Vater diese 50 Hektar oder ich weiß nicht, wie viele er damals hatte, schon in den 80er Jahren auf Bio umgestellt. Und damit gehört er eigentlich zu den ersten in Baden, glaube ich, die das gemacht haben. Also seit 87, glaube ich, ökologisch zertifiziert, biologisch. Seit 2005 dann auch noch Demeter zertifiziert. Also da hat er ziemlich, also zu den ziemlich frühen gehört, die das gemacht haben. Und ja, genau. Das ist so ein bisschen das Drumherum. Also dieser Wein ist eben in diesem 600 Liter Holzfass aus Schwarzwälder Eiche ausgebaut worden. So wie man das heute gerne macht. Also spontan vergoren natürlich. Und dann eben, ich sag mal, in den Fässern eben vergoren. Und dort auf der Hefe, auf der Vollhefe belassen. Ja, für 10 Monate. Ja.
Ich rieche immer noch nichts. Also ein bisschen mehr, aber Das ist nichts, was ich irgendwie benennen könnte. Sehr, sehr ärgerlich. Mhm. Dabei schminke ich den die ganze Zeit schon in der Hand. Naja.
Ich finde das sehr, sehr schön. Also ich mag diese Rebsorte gerne und ich vergleiche sie immer auch ganz gerne. Tatsächlich, obwohl es aus einer ganz anderen Ecke kommt, so ein bisschen mit Muscadet. Mhm. Weil das beides so Rebsorten sind, die erstmal gar nicht viel hermachen und sehr schnell unterschätzt werden. Eben weil sie keine typischen Aromenweine sind. Also du hast in der Nase jetzt auch nicht nichts, was dich irgendwie anspringen würde. Das ist so eher ne reifer gelber Apfel, bisschen Birne, finde ich. So ein bisschen, also auch so typisch Blüten, so ein bisschen Lindenblüten, würde ich sagen. So ein bisschen.
Ja, Lindenblüten, ja, wenn du es sagst, kann ich dahin riechen, immerhin, ja.
Ja, so ein bisschen Mandel ist mit dabei, finde ich, so nussig, mandelig. Dann hast du das Holz mit dabei, auf jeden Fall. Ist aber offen, also finde ich, also Holz kann ja, also gerade wenn der Wein auch jung ist, kann ja eher verschließen, indem es sozusagen die anderen Aromen unterdrückt oder offen sein, finde ich es eher offen. Und dann habe ich dann noch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen Kräuter, vielleicht so ein bisschen Heu mit drin. Aber alles dezent so. Dezent, aber schön.
Heu finde ich auch gut, ja. Ich probiere mal, vielleicht schmeckt der ja nach was. Also ich schau mal.
Ne? Genau, und wenn jetzt so ein Wein kein Aromenwein ist, warum trinkt man ihn dann? Weil diese Weine dann im besten Fall eher so Texturweine sind. Ja, so. Mhm. Also ich sage ja gerne Textur- und Strukturwein. Also sie müssen, wenn sie in der Nase jetzt nicht einen nicht anspringen, dann müssen sie am Gaumen was können. Und ich finde, das kann der halt total gut.
Ja.
Ja, weil der einfach...
Schönen Druck hat er. Mhm.
Der hat Druck, obwohl er keine ausgeprägte Säure hat. Mhm. Aber er hat, finde ich, eine total schöne Textur. Der kleidet den Gaumen aus, der hat... Durch dieses Hefelager hat er einfach auch diese Hefesubstanz mit drin. Der hat so eine Süße von der Hefe. Ich meine, der ist durchgegoren. Ne? Der hat 0,9 Gramm Restzucker. Das ist nicht viel, also fast gar nichts. Aber er hat dieses so eine leicht cremige, hefige Süße mit drin, finde ich. Und das ist, das kann ich schon gut trinken.
Der ist echt lecker. Ich hätte ihn gerne riechen können wollen. Also sehr, sehr schade. Aber ja, so, alleine für die Struktur, für die Textur ist der super. Mhm. Oder von der Textur her, so muss man es ja nennen, glaube ich.
Ja, und man sagt ja, und deswegen ist es eigentlich genau die richtige Zeit, dass Gutedel auch eine der perfekten Sorten für Spargel ist. Also für klassische weiße Spargelgerichte eigentlich, weil eben diese...
Die Textur überwiegt.
Ja, weil die Textur überwiegt und weil die einfach die Säurestruktur sehr gut zum Spargel passt. Mhm. Weil es nicht zu viel ist, weil es eher eine rundere Säure ist. Ne? Wenn es eine aggressivere Säure ist, dann wird der Spargel schnell mal so ein bisschen metallisch. Oder das gesamte Aromatik am Gaumen. Deswegen nimmt man auch selten jetzt einen jungen Riesling oder so, sondern tendenziell eher Weine eben mit einer runderen Säure oder auch Weine, die so ein bisschen ein paar Jahre auf dem Kasten haben. Genau. Und es ist halt auch eine Gegend, wo das häufig zusammenkommt. Also viele Betriebe, so im Markgräfler Land, die haben früher waren ja die meisten Betriebe Mischbetriebe. Dann hatten die witzigerweise, also viele hatten Reben, Erdbeeren, Spargel und Tannenbäume. Also so Weihnachtsbäume häufig. Witzigerweise, ja. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Zeringers war, aber
ich überlege gerade, wie das zu Erdbeeren schmecken würde. So, ne?
Ja, das müsste man mal ausprobieren, das stimmt.
Der ist ja schon, auch wenn er so wenig Säure hat, der hat ja Säure.
Ja.
Also da ist schon, das ist schon ein dominant saurerer Wein. Der könnte die Erdbeeren ganz gut anheben.
Ja, müsste man mal ausprobieren.
Ja.
Tatsächlich hat meine Frau heute welche gekauft. Hm. Das muss ich tatsächlich nachher mal checken.
Sind bei euch die Erdbeerhäuschen schon offen? Ich weiß gar nicht, bei uns stehen überall die Erdbeerhäuschen rum.
Ja, die stehen aber auch rum. Das ist mir jetzt noch nicht, aber sie war heute auf dem Wochenmarkt. Also, ja.
Chat sagt, zwischen Pomelo und Grapefruit. Ich finde, das trifft es ganz gut.
Ja.
So von der Säure her.
Mhm. Mehr Pomelo als Grapefruit, würde ich fast sagen. Aber ja. Schön ist das. Das ist ein schöner Wein. Das ist so unaufgeregt.
Naja, und
ein bisschen in sich ruhend.
Und mit einem guten, mein Lieblingswort, Trinkfluss.
Ja.
Also da willst du ja sofort noch mehr reinschütten dann davon.
Ja. Tatsächlich. Mhm. Ja, finde ich auch. Ja.
Fällt alles runter.
Das ist also Premium gut edel, ne?
Premium gut edel. Also, super edel.
Super edel.
Sehr gut edel.
Super edel. Ja, dann gehen wir mal zum zweiten Wein, würde ich sagen.
Das ist eine Chardonnay.
Ja, das ist eine Chardonnay. Das ist dann nicht mehr Reserve, sondern Grand Reserve. Das ist dann also Super Premium Chardonnay.
Was ist das mit dem Reserve und so? Das habe ich ja immer noch nicht verstanden. Ich dachte immer, also eigentlich habe ich immer den Verdacht, dass da, also dass die Winzer schreiben Reserve drauf, damit die Deppen, also so ich, denken, das ist das Bessere, dann kaufe ich lieber das.
Ja, das ist ja auch kein geschützter Begriff. Ne?
Ach,
also
okay. Erwischt.
Nee, das ist einfach so, also es hat sich so bei bestimmten Sachen etabliert. Also zum Beispiel bei VDP-Betrieben jetzt, wie zum Beispiel bei Daniel Wagner. Ne?
Ja.
Da macht das zum Beispiel Sinn. Da ist es ja so, dass du jetzt aus einem Weinberg, zum Beispiel der Herkretz, dass du jetzt auch nur ein Riesling, also wenn du ein Riesling machst, darfst du jetzt nicht auch noch einen Chardonnay Herkretz nennen.
Ne? Okay.
Ich glaube, einen Rotwein dann schon. Also der Pinot heißt auch Herkretz, aber du kannst jetzt nicht verschiedene Weine irgendwie. Moment, nee, das stimmt nicht. Das ist Quatsch, was ich erzähle. Verschiedene.
Okay. Soll ich es rausschneiden oder wollen wir es der Öffentlichkeit der Nachwelt erhalten?
Nee, ich kann ja auch mal Quatsch erzählen.
Ja, dann klar, kannst du.
Was ja sonst nee, du darfst nicht. Halt nicht verschiedene Rieslinge aus der Herkretz mit verschiedenen Prädikatsstufen sozusagen. Du dürftest jetzt kein Kabinett und einen trockenen und ein großes Gewächs oder so. So ist es. Aber du darfst schon verschiedene Rebsorten aus der gleichen Lage machen. Das stimmt. Also Quatsch. Trotzdem macht er zum Beispiel, sagt er halt, also ich mache Riesling aus den Lagen und die anderen Rebsorten, wie jetzt Chardonnay oder Silvaner, also die nenne ich Reserve.
Ja.
Zumal, wenn sie aus dem Holz kommen. Also das hat sich so ein bisschen hier so durchgesetzt und hier bei den beiden ist das ja auch so, dass die Reserveweine aus dem Holz kommen. Ja.
Was ist ein Reservewein? Das klingt jetzt wieder wie was.
Ja, es ist. Ja, auch das ist kompliziert. Das wollte ich eigentlich gar nicht so kompliziert machen. Also die Weine, die man Reserve nennt, die kommen im Allgemeinen aus dem Holz. Das hat sich irgendwie so eingebürgert.
Mhm.
Ein Reservewein ist wiederum auch ist ein Wein für Schaumweine, der länger gelagert wird und dann nachher sozusagen mit dem aktuellen Jahrgang verschnitten wird.
Ah, also eine echte Reserve.
Eine echte Reserve,
okay.
Genau. Und da gibt es ja auch die sogenannte Reserve perpetuell. Das ist das, wie Sherry auch funktioniert, aber auch viele Champagner oder Schaumweine, dass man so ein Immervollfass hat, ja, wo man, wenn man unten 500 Liter wegnimmt, dann mit dem neuen Jahrgang oben 500 Liter wieder reintut und dann bildet sich halt so eine Mischung aus unterschiedlichsten Jahrgängen. Ne? Also da gibt es so Reserve Perpetuels, die schon in den 80er Jahren begonnen wurden. Und da kommt halt immer wieder, wird immer wieder was weggenommen und oben kommt immer wieder was rein.
So ein bisschen wie so ein Sauerteig.
Ja, so ein bisschen so wie so ein Sauerteig. Und das hält sich ja erstaunlich, also beeindruckend frisch. Es gibt ja im Jerez, also in der, da nennt man das dann so Solera.
Ja.
Ne? Das ist ähnlich, also da sind es ja meistens ganze Fassreihen, sogenannten Criadera, also dann alle Fassreihen, mehrere Fassreihen übereinander, wo die
Fässer
miteinander verbunden sind.
Fasskaskade, ne? wie so ein Champagnerturm.
Ja.
So.
Ja. Okay. Die kann, so eine Fasskaskade kann tatsächlich in den großen Weingütern auch mal 100 Meter lang sein, ja, wow. Also irre lang. Und auch und die Fässer sind dann mehrfach miteinander verbunden, sodass du dann, wenn du unten aus der untersten Reihe was rausnimmst, dann das von oben nachläuft und oben wird wieder was reingekippt. Ja. Ich habe tatsächlich von einem Weingut im Jerez habe ich einen Sherry in zwei verschiedenen Ausführungen. Der eine heißt Levante. Mhm. Der kommt von der äußersten Ecke der Solera, die dem Land zugewandt ist. Und der andere heißt der andere heißt anders.
Okay.
Ja,
Horst anders.
Der ist, der ist sozusagen direkt am Meer. Also aus derselben Fassreihe, aber eben aus Fässern, die so 100 Meter voneinander entfernt sind etwa. Und die Weine schmecken tatsächlich, du kannst es total gut nachvollziehen. Der eine ist wärmer, also hat wärmere Aromen.
Ja.
Und der andere hat deutlich mehr Jod und Salz drin. Ja, ist verrückt. Ist echt cool.
Da musst du mal servieren. Also wenn ich mal da bin, dann ich bitte darum, das mal getrunken zu haben zu dürfen. Also
sehr
ich habe noch nie so leer getrunken.
Ja, sehr gern. Also das ist sozusagen die Abschweifung zur Reserve Perpetuelle. Das hier ist jetzt einfach die Reserve, also Cabernet Franc und Chasselas sind Reserve. Kommen beide aus dem Holzfass. Und der Chardonnay ist die Grand Reserve, kommt auch aus dem Holzfass. Aber bleibt noch mal sozusagen länger im Holzfass. Deswegen ist sozusagen der Topwein jetzt. Ja,
das rieche ich jetzt auch, das Holz.
Ja. Genau, und der kommt aus derselben Lage wie der Chasselas, also Altenberg. Allerdings, wenn ich das richtig habe, noch höher. Also die höchste Ecke vom Altenberg ist 360 Meter hoch. Das ist schon für deutsche Verhältnisse ziemlich hoch. Und dann schon so am Waldrand, ja. Mhm. Und wenn du dann nochmal auf die Karte bei Zeringel guckst, dann siehst du, oder dann kann man so ein bisschen nachvollziehen, dass da dann nachts auch so schön die Winde über den, einfach über den Bergkamm dann drüber ziehen, ja, oder durch diese Täler auch, einfach kühle Luft bringen in einer, ja, vergleichsweise warmen Gegend, ne? Genau. Und, so sieht das aus. Dann ist auch hier so ganz Traubenpressung. Also die ganzen Trauben mit Gestänge kommen sozusagen in die Presse, wird langsam gepresst. Ich gehe mal davon aus, dass er das einmal bräunen lässt, also einmal so kurz durchoxidieren lässt und das dann spontan eben in diesem Fall dann im Barrique vergärt und ausbaut. Also auch wieder Vollhefelager, aber in einem etwas kleineren Holz, ich glaube mit einem bisschen mehr Neuholzanteil, deswegen ist das Holz dann im in der Nase auch präsenter. Ne? Ja. Und hier hat man dann, im Gegensatz jetzt zum Chasselas, finde ich, hat man eben auch so eine leichte Reduktionsnote mit drin. Mhm. Also so bewusst, so ein bisschen, so wie moderner Chardonnay eben auch gerne gemacht wird, dass da so ein bisschen so diese Feuerstein- oder Knallplättchen-Reduktion so ein bisschen mit dabei ist. Jetzt aber
dafür ist meine jetzt wieder zu kalt, leider.
Ach. Ja. Und aber eben nicht jetzt nicht massiv, sondern das finde ich ganz gut eingebunden hier so in das Ganze. Das ist jetzt nichts, was irgendwie den Wein total dominieren würde, wie das
ein bisschen was rieche ich davon
auch manchmal so da ist, ne? Ja. Ansonsten irgendwie eine schöne, schon so eher so warme, also es ist schon südlicher Chardonnay. Man hat schon so, finde ich, so warme Noten mit drin. Da hat er, glaube ich, auch so 13% ist eigentlich ganz normal für die Rebsorte. Ja.
Und das dann auch wieder den Temperaturen da angemessen. Ne? Mhm. Obwohl die kühlen Winde, wer weiß, was das für ein Wein wäre, wenn diese Winde nicht kämen.
Ja, 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 dann. Also es macht extrem viel aus, ja. Also wenn die Weinberge so ein paar Stunden nachts haben, wo es dann einfach mal durchzieht, ne?
Ja.
Kühl. Und die dann einfach wieder runterkühlen können, weil die dann eben die Säure deutlich stärker behalten und tatsächlich sich die Aromen in den Trauben oder in den Beeren deutlich stärker ausprägen, wenn die so diese Tag-Nacht-Amplituden und diese hohen Tag-Nacht-Amplituden haben. Ne? Ja, am Gaumen finde ich total.
Gucken wir mal. Der ist sahnig. Der ist richtig sahnig. Ja, ne? Super. Ja.
Genau, das hat so Karamellsahne.
Ja, oh.
So, ne? Mit einer wirklich schönen, reifen Frucht dabei. Ja. Also, das ist schon klar, dass das jetzt kein Cool Climate Wein vom Bodensee oder so ist, sondern dass hier Wärme auch eine Rolle spielt. Aber ich finde es total schön, weil das, ja, es ist wirklich so sämig, sahnig.
Oh.
Schon
was
so.
Was ich auch immer wieder faszinierend finde, ist, das sind jetzt 2,5 Volumenprozent Unterschied.
Ja.
Wie viel schwerer der wirkt. Mhm. Allein durch das bisschen Alkohol, weil 2,5%, das ist ein Radler. Ja, da merkst du ja eigentlich gar nicht, dass Alkohol drin ist.
Ja.
Das ist schon ganz faszinierend immer.
Ja. Nun ist der halt, die Rebsorte halt auch, hat sozusagen die Möglichkeit, auch dichter zu sein, so, ja, kompakter. Mhm. Irgendwie, das Holz spielt natürlich auch eine Rolle. Es gibt dir ja auch ein Gefühl von mehr von mehr Dichte und Tiefe, ja, was auch bewusst angelegt ist. Aber ja, ich stimme dir total zu. Das hat auch eine andere Wärme im Mund durch den Alkohol. Und ja, also tatsächlich, das ist schon auch ordentlich saftig, reif, gelbfruchtig.
Mhm. Nussig kommt aus dem Chat, finde ich auch treffend.
Mhm. Mhm. Nussig. Ein bisschen butterig auch, so ein bisschen Nussbutter.
Genau.
Nussbutter.
Mm. Aha. Aber der ist mir fast schon zu üppig.
Das ist üppig.
Das ist so, das ist für den Winter, ne? Das will ich jetzt auch nicht so sagen. Also, mal, immer mal ein Fläschchen aufmachen von Honig.
Ja. Ist auf jeden Fall, gehört auf jeden Fall zu den üppigeren. Chardonnay-Stilen hier im Land, ja. Mhm. Das würde ich auch sagen.
Gibt es viele Entschuldigung. Gibt es viele deutsche Chardonnays?
Mittlerweile ja, ist total die totale Innenrebsorte in Deutschland gerade. Also die meisten, also wenn die überhaupt noch im Moment Weinberge anlegen, dann meistens Chardonnay tatsächlich, weil Chardonnay sehr gut, also besser mit dem Klimawandel klarkommt als viele andere Rebsorten, vor allen Dingen besser als Weißburgunder.
Mhm.
Natürlich Chardonnay auch international sehr gut verstanden wird. Ne? Jeder kennt Chardonnay. Klar. Ja,
ja, wenn der Markt ist hier nicht mehr so gut, vielleicht kauft irgendwo im Ausland jemand das Zeug dann. Ja.
Auf jeden Fall. Und wird halt mittlerweile auch wahrgenommen. Ja? Es gab jetzt im letzten Jahr gab es irgendwie einen langen Artikel in der New York Times, von Eric Asimov, das ist so der Haus- und Hofschreiber für die, über deutschen Chardonnay und also sehr lobend eben auch. Und also es gibt einige Top-Betriebe, die wirklich auch international extrem gefragt sind, also wie jetzt das Weingut Huber zum Beispiel, also früher Bernhard, heute Julian Huber, also die sind immer total gefragt, sowohl hier in Deutschland als auch anderswo. Aber verschiedenste, und es hat sich einfach auch total viel getan, seitdem diese Rebsorte eben auch angebaut werden darf. Also ich glaube, im Moment gibt es so, ich glaube so 3200 Hektar etwa. Das sind so 3% der gesamten Rebfläche, aber wirklich jedes Jahr mindestens 100 Hektar dazu.
Oh ja. Während du so erzählst, habe ich so ein bisschen auf der Webseite so rumgeklickt. Die suchen zum Herbst 2026, Beginn spätestens 1. September 2026, bieten wir mehrere Stellen im Ausbildungsberuf Winzer an.
Mhm.
Also falls irgendwer hier aus der Hörerschaft Winzer oder Winzerin werden will, Zähringer.
Ja.
Und dann seid ihr direkt bei einem Laden, wo ordentlicher Wein rausfällt und nicht irgend so ein Sauerampfer.
Und auch bei einem Laden, die einfach sehr, sehr unterschiedliche Sachen auch machen. Die haben zum Beispiel, gehören die auch zu den frühen Piwi-Pionieren sozusagen. Ja, also die machen Piwi einerseits. Auf der anderen Seite machen die eben auch, hat der Vater schon früh eben französische Rebsorten gepflanzt, die hier total selten sind. Also Cabernet Franc haben wir ja gleich. Ist auch noch selten in Deutschland. Merlot hat er angepflanzt, Viognier hat er auch angepflanzt. Also man lernt dann dort einfach auch sehr viel, sehr viele unterschiedliche Dinge kennen, ja. Das, ich glaube, der Fabian Zähringer ist einfach auch ein guter Typ. Also
wenn man, das lohnt so, wenn man sich bestimmt. So eine Ausbildung zum Winzer macht, ich weiß jetzt nicht, ob du die Frage überhaupt sinnvoll beantworten kannst, weil du ja kein Winzer bist. Aber diese, also alle, die man so kennenlernt und alle Winzer, die man so spricht, die waren halt alle irgendwie in Geisenheim auf der Hochschule und haben da Wein machen gelernt.
Manche.
Also ich aber zumindest, so, die ich so kennengelernt habe, muss man sagen. Das heißt, wenn ich Wein machen lernen will, wenn ich selber Winzer werden will, muss ich nicht unbedingt auf diese Hochschule gegangen sein. Nein, ich kann auch die Ausbildung gemacht haben.
Genau. Also, Also die meisten, die die Ausbildung in Geisenheim gemacht haben, oder man kann auch zum Beispiel nach Pfalz-Höchheim gehen in Franken, also bei Würzburg, die machen das, nachdem sie eine klassische Ausbildung gemacht haben. Okay. Und die klassische Ausbildung ist jetzt auch nicht unbedingt so wie beim Schreiner, wo ich vom ersten bis zum dritten Lehrjahr in einem Betrieb bleibe, sondern es kann man machen. Aber häufig ist es auch so, dass die Auszubildenden die drei Lehrjahre auf drei unterschiedliche Betriebe verteilen.
Ach cool.
Ja.
Die leihen also sich gegenseitig die Azubis aus.
Das organisieren die Azubis, glaube ich, im Wesentlichen selber. Aber so kriegst du dann halt am besten drei sehr unterschiedliche Betriebe mit. Ja,
oder du gehst zu Zähringer, da kriegst du in einem Betrieb so viel Unterschiedliches mit wie bei drei anderen Betrieben.
Ja. Genau. Ich war jetzt letzte Woche ein paar Tage bei Wagner Stempel. Da bin ich, wenn ich in Rheinhessen bin, immer, weil ich dann mein Zimmerchen beziehe, sozusagen. Also die haben Zimmer, die sie vermieten oder auch für ihre Wohnungen, genau. Und da sind im Moment zwei Azubis, also Azubinen, also weibliche Azubis. Und die sind, glaube ich, die sind schon länger da. Also ich glaube, die bleiben einfach die drei Jahre da, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also das ist unterschiedlich geregelt. Und dann kannst du entweder, sagst du, ich ziehe jetzt noch ein bisschen durch die Welt und schaue mir noch mehr Betriebe an und arbeite da mal hier mal ein Jahr, da mal ein Jahr. Oder du gehst halt tatsächlich nach Geisenheim oder Pfalz-Höchheim oder so und machst, studierst da. Oder du machst ein duales Studium, geht auch in Heidelberg. Dann machst du halt sowohl Betrieb als auch Studium parallel. Das geht auch. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Es ist ein bisschen so dieses durch die Welt reisen, ist so ein bisschen wie bei den Köchen. Ne? Also die dann irgendwie in so Sterneküchen irgendwann aufschlagen oder sowas. Die sind ja eigentlich auch die ganze Zeit nur unterwegs. Und da muss man auch für geboren sein, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ja, vor allen Dingen, wie wir ja wissen, ist das, also das ist, glaube ich, in Weingütern ganz anders. In der Sterneküche musst du dann auch noch, oder musstest du und musst immer noch aushalten, dass du irgendwie für lau arbeitest und dich dann auch noch erniedrigen lässt.
Ja, du bist halt der Arsch.
Also hier Noma,
das ist ja genau, dann.
Und das ist ja nur ein Pass pro Toto. Das passiert ja immer noch ständig überall auf der Welt.
Also in Deutschland wahrscheinlich nicht so sehr, weil in Deutschland, glaube ich, müssen sie dich bezahlen und auch mindestens den Mindestlohn. Aber
die Erniedrigung findet auch in Deutschland statt. Ja. Also es sind schon auch. Ja.
Und also das sind natürlich auch wahrscheinlich ganz andere Arbeits, also jetzt mal abgesehen von der Erniedrigung, andere Arbeitsabläufe. Also ich kann mir sehr total gut vorstellen, dass wenn du
in einem Weingut.
Weingut ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, klar, da hängst du an der Natur natürlich, ne? Also da gibt die Natur mehr oder weniger vor, in welchem Rhythmus du arbeitest. Aber wenn du das in so einer Küche machst, irgendwie man liest ja dann gelegentlich mal solche Bücher von irgendwelchen Leuten, die ausgestiegen sind. Und das hat ja wirklich schon was von Aussteigern, was die erzählen. Also das ist ja, das sind ja keine Zustände. Also da wirst du ja verprügelt teilweise.
Ja, eben. Ja, das ist schon krass.
Jetzt muss ich Rotwein trinken.
Jetzt musst du Rotwein trinken.
Das Leben ist so hart.
Und wir kommen zu einer meiner, wie allgemein bekanntes, Lieblingsrebsorten. Cabernet Franc, hier eigentlich an der Loire beheimatet, kommt aber nicht von der Loire, sondern kommt aus dem Südwesten, also ist ja auch im Bordeaux beheimatet, aber an der Loire steht halt die Rebsorte schon mal drauf, in Bordeaux nicht, deswegen ist da irgendwie bekannter, aber es gibt Cabernet Franc auch bekannt aus Ungarn zum Beispiel oder auch aus Bulgarien, Italien. Und in Deutschland kommt er auch zunehmend häufiger vor, tatsächlich. Also gerade auch so in Baden-Württemberg, ein bisschen in der Pfalz. Auch in Rheinhessen habe ich ihn jetzt schon häufiger gesehen. So ein bisschen wie Chardonnay, auch ein tendenziell, würde ich sagen, ein Profiteur des Klimawandels, weil er deutlich besser damit zurechtkommt, jetzt zum Beispiel als Merlot. Ja? Also in Bordeaux ist ja typisch, du hast Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc und dann noch zwei, drei andere Rebsorten. Mhm. Aber auf der im Medoc, also auf der linken Seite von Bordeaux sozusagen, ist meistens Cabernet Sauvignon die Hauptrebsorte. Und auf der rechten Seite ist es meistens Merlot. Und Merlot ist ja schon, also auf die rechte Seite ist inländischer, also weniger vom Atlantik geprägt, merkt man schon. Da wird es viel wärmer. Und mittlerweile teilweise eben so warm, dass der Merlot dann schon irgendwie mit 15% alkoholreif wird. Und das funktioniert halt nicht mehr gut. Ja, damit kannst du keine so guten Weine mehr machen. Und deswegen ist, und das gleiche hast du irgendwie in Bolgheri, da in der südlichen Toskana, in der Maremma auch. Und deswegen wird der Merlot eben da auch zunehmend ersetzt durch Cabernet Franc, weil der irgendwie so seine Kühle und Frische trotz Hitze behält. Mhm. Und das können wir jetzt mal ausprobieren, ob das hier auch so ist. Auf jeden Fall, finde ich, hat er in der Nase, könnte es eigentlich für mich nichts anderes sein als zumindest Cabernet. Ob ich jetzt mich für Sauvignon oder Cabernet Franc entscheiden würde, weiß ich noch nicht. Aber so diese Aromen sind schon super typisch.
Ihr seid alle so irre. Ich würde das am besten, finde ich immer, wie heißt er, Stefan, der auf dem Dezemberessen ist.
Ja, Stefan
der,
Bauer.
Der teilweise sagt, welches Jahr das ist, was er da im Glas hat. Das finde ich, das macht mich total fertig, sowas. Ja. Ich kann gerade mal Weiß von Rot unterscheiden, weißt du so. Ja, und das könnte noch ein Muscatella sein, was dann auch wieder nicht war. Aber ja.
Ja, sagen wir mal so, es gibt, also man erkennt ja Rebsorten vor allen Dingen am Ausschluss, ne? Ausschlusskriterium.
Ach so.
Genau, also was, also ich. Deswegen, also ich habe, was hast du jetzt hier in der Nase?
Oh, nicht viel, weil der auch kalt ist.
Meine Güte.
Ja, ich.
Du hast den Cabernet Franc auch in den Kühlschrank gestellt?
Ja.
Ich weiß.
Da hält er sich länger, weißt
du? Ja, stimmt.
Es ist alles so schrecklich. Ach Gott, ich kann ich dir nicht sagen. Ich finde, er hat, also. Er hat so ein bisschen was von so einem Stöckchen. Aber. Nee, ist zu kalt. Vergiss es. Also, das okay. Ist heute habe ich komplett verkackt. Heute ist die Sendung, wo ich komplett verkackt habe. Das Brummen, was du gelegentlich hörst, ist übrigens auch meine Schuld. Ich habe hier irgendwas falsch verkabelt.
Okay.
Hast dich schon gewundert?
Ja, so ein bisschen.
Ich hoffe, dass das hinterher irgendwie, dass ich das gefiltert kriege. Ja, nee, heute ist die. Genau, Pogo schreibt in den Chat: Mensch, Holger, du brauchst einen Assistenten.
Ja, das
wäre
was, ne?
Genau, der mir das alles vorbereitet, auch die Verkabelung brummfrei macht und also die Brummschleife hier rausnimmt und hinterher die Reste mit nach Hause nimmt, dann nach der Sendung. Genau. Aus gesundheitlichen Gründen.
Ja, klar.
Das dient ja alles meiner eigenen Sicherheit. Genau. Nee, ich rieche nichts, du bist, also, okay. Du musst.
Also Cabernet ist ja die Rebsorte, also beide Cabernets sozusagen sind die Rebsorten, die eben gerne so ein bisschen mit Pyrazin, also so grüne Aromen mit drin haben können. Also dazu gehört zum Beispiel grüne Paprika oder auch Pfeffer so ein bisschen, Kräuter, Heu und so weiter. Also typisch ist auch, sind so Noten von Graphit oder Bleistiftmine, so ein bisschen Tabak und dann hast du eigentlich normalerweise hast du immer auch Cassis mit drin, also schwarze Johannisbeere. Mhm. Und dann kommt es halt immer so ein bisschen auf die Frage an, ob das jetzt eine wärmere oder eine kühlere Herkunft ist, ob du da jetzt, wenn es wärmer ist, hast du Brombeere gerne mal mit drin, manchmal sogar ein bisschen Pflaume und Schwarzkirsche. Und wenn es kühler ist, dann hast du mehr Himbeere, so ein bisschen rote Johannisbeere, so ein bisschen vielleicht auch sogar noch ein bisschen Sauerkirsche. Und dann hast du, wenn das so mit Holz mit zusammenspielt, dann hast du halt gerne so Zeder und ein bisschen Leder und so ein bisschen Rauch mit drin. Und viel von dem, würde ich sagen, finde ich in diesem Wein, also vor allen Dingen, tatsächlich Paprika, aber mehr rot als grün. Aber so ein ganz kleines bisschen grün ist auch mit drin. Mhm. Und dann habe ich so diese Mischung, also ich jetzt in meiner Nase finde ich so ein bisschen die Mischung aus tatsächlich schwarzer Johannisbeere und Himbeere. Neben dem Holz, was hier aber dezenter ist, jetzt hinter der Frucht, finde ich, als bei den anderen beiden Weinen, hast du tatsächlich auch so ein bisschen von diesem Graphit, also so Bleistift-Abrieb, finde ich. Ja. Also sowohl Graphit als auch das Holz mit dabei, so ein bisschen. Ja. Das würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Und das finde ich schon sehr, finde ich schon schön. Also finde ich schon angenehm. Ja.
Er ist auch zum Trinken zu kalt. Wie kann man eigentlich, wie lange machen wir das jetzt hier schon?
Naja, 14 Jahre alt.
Das darf echt nicht wahr sein. Aber ich merke, ich merke schon beim Trinken, also beim normalen Trinken, das ist, da ist wieder mein Rotweinproblem drin.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es super schön. Ich finde es einen super schönen Wein. Mhm. Das ist so genau das, was ich an dieser Rebsorte mag. Und ich finde es total schön, dass es das mittlerweile sogar in Deutschland gibt. Weil der ist so, so typisch für diese Rebsorte, finde ich, dieser Wein. Und der hat halt von nichts zu viel. Der hat nicht zu viel Holz. Der hat nicht, der hat eine schöne Säure. Der hat Frische, aber der hat eine schöne Tiefe. Und der hat wirklich so diese ganze Aromatik, die ich an dieser Rebsorte so mag. Also toll. Finde ich super schön.
Tja, ja. Was mache ich denn jetzt?
Ja, was machst du jetzt? Jetzt fängst du wieder mit dem Chasselas an, würde ich sagen.
Genau, das mache ich jetzt. Ne? Jetzt gucke ich mal, ob der Chasselas ist. Die Flasche ist immer noch arschkalt. Aber immerhin ist sie nicht mehr beschlagen. Das ist doch schon mal was.
Ja. So. Du schenkst Chasselas ein und ich erzähle dir, wo es eine der besten Eisdielen gibt, die ich in meinem Leben bisher gefunden habe. Ich war nämlich in Wien bei meinem Sohn, der wohnt ja jetzt seit September da.
Ja.
Ich war über Ostern dort. Ich bin mit der ÖBB, mit dem Nachtzug hingefahren und auch wieder zurück.
Mit diesen neuen Dingern?
Mit den neuen Dingern, mit den Minikabinen.
Ja, und? Wie ist?
Ich glaube, für kleinere Leute ist es irgendwie eine annehmbare Sache. Diese Kabinen sind eigentlich gut gemacht.
Du bist 1,96, ne?
Ja, ich bin 1,93 und wieg auch dreistellig.
Ja.
Und ich bin einfach zu groß tatsächlich, dass ich meine Beine irgendwie anziehen könnte. So, also ich muss mehr oder weniger ausgestreckt liegen. Und ich drehe mich halt nachts häufig rum. Also ich bin ein unruhiger Schläfer.
Das kenne ich.
Und in einem normalen Bett ist das nicht unbedingt ein Problem. Aber in diesen Minikabinen muss ich mich halt erst quasi aufsetzen, um mich rumzudrehen.
Oh.
Und dann bin ich halt jedes Mal wach.
Ja.
So. Und dann sind die, ich schlafe eigentlich selber schon auf einer vergleichsweise festen Matratze. Und ich habe auch früher auf Futons geschlafen. Mhm. Also ich bin harte Matratzen gewohnt, aber die sind wirklich sehr hart. Das ist so etwas mehr als Brett. Also das wäre das Einzige, was ich denen anlasten würde, dass die wirklich harte Matratzen da haben. Da hätten die einen Ticken mehr drauflegen können, finde ich. So 5 cm oder so. Ansonsten, die Kabinen sind sehr durchdacht. Also da kann ich nicht meckern. Nur, dass ich halt in beiden Nächten kaum ein Auge zugetan habe. Okay. Aber das liegt halt mehr an mir. Also ich werde das nicht nochmal machen. Mhm. So, dann fahre ich lieber Tasse über.
War teuer?
Arbeite. Nee, das kann man jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, pro Fahrt 130 Euro bezahlt.
Okay, das ist okay.
Ja, das ist völlig okay. So, ne? Also habe ich mal ausprobiert. Ja, ich habe für euch getestet. Und für mich wäre es jetzt nichts, aber Wien war schön. Und ich war da, wo ich schon lange hin wollte und mit Flori im Mast. In der Mast, also MAST, Wein, also wie nennt sich das denn?
Weinbar.
Must Wine eigentlich. Ja, das ist eigentlich Restaurant und Weinbar.
Mhm.
Den Steve Breitzke, den kenne ich irgendwie schon lange, der das irgendwie mit Matthias Pietra da zusammen betreibt. Und es war total schön. Also toller Abend. Hat richtig Spaß gemacht. Und am nächsten Tag waren wir bei Carlo. Und Carlo macht Eis. Also das heißt Carlo Gelato.
Mhm.
Und das ist der totale Hammer. Ich meine, diese Kugeln kosten richtig viel Geld. Ja.
Ja.
Aber das Eis ist von einer Qualität, wie ich das selbst in Italien noch so gut wie nirgendwo gehabt habe.
Okay. Was? Ja.
Und das ist.
Was ist denn das für? Ist das so dieses fancy-schmancy neumodische Knoblauch-Kugelfisch oder so ganz klassisch Vanille-Schoko-Zitrone?
Nee, es ist schon. Die haben schon sehr viel. Es gibt einfach, also die haben schon viel modernes Zeugs da drin, aber das ist so gut abgeschmeckt und du merkst einfach, dass die Zutaten so gut sind,
ja.
Also ich meine zum Beispiel Pistazieneis. Ja?
Ja.
Also Pistazien kann ja wirklich scheiße sein.
Ja.
Aber diese Pistazie, das ist irgendwie so eine DOP Pistachio Bronte oder es gibt ein Jerusalem, das sind diese Pistazien mit gerösteten Mandeln und Bitterorangenblütendestillat.
Heiliger
Schau. Hört sich ja okay. Super fancy an, aber es ist einfach so gut, ja. Und, ja. Oder einfach nur Cassis, also das Cassis. Also es war einfach der Knaller. Also
ist das, kann man denn da einfach ein Eis essen gehen oder ist das hier so in Berlin gibt es ja auch so ein paar Eisläden, so Hokey Pokey ist einer, der wo alle hinrennen und da stehen halt immer 40 Leute draußen und da mag ich mich dann schon gar nicht mehr anstellen.
Ja, als wir das erste Mal da waren, standen da auch irgendwie kurzfristig 30 Leute vor der Tür. Beim zweiten Mal jetzt gar nicht.
Okay.
Aber da muss, also wer in Wien ist und auch nur entfernt irgendwie gerne mal Eis isst. Und ich esse normalerweise auch wirklich nicht viel Eis. Ich esse nur ab und zu mal so eine Kugel. Aber das, also da hätte ich den ganzen Tag stehen können. Ja? Weil die haben dann halt auch so abgefahrenes Zeug irgendwie mit, keine Ahnung, japanischem Pfirsich, Yuzu und weiß ich nicht was, schwarzem Sesam oder so. Aber es ist, also es wird dann pro Kugel auch immer günstiger. Ich glaube, eine Kugel kostet da schon 3,50 oder 4 oder so. Also es wird sich auch teuer.
Das ist aber doch fast normal bei diesen ja, ich sag mal, modernen Eisläden. Also so die alte Eisdiele, wo du so eine Kugel kriegst, mit so was weiß ich, so in Golfballgröße oder so, die gibt's ja kaum noch. Und falls doch, ist da dann das Fabrikeis. Also zumindest ist es meine Erfahrung, die ich jetzt hier in Berlin gemacht habe. Wenn ich mir dann mal zwischendurch irgendwo so ein Eis geholt habe, wo es so normale Preise hatte, das war halt Fabrikeis. Das muss man da auch nicht haben. Also das brauche ich.
Also wir haben tatsächlich bei uns, also unsere Lieblingseisdiele hier in Hamburg, irgendwie um die Ecke von meinem Büro, die Eisliebe, die alles, also obwohl es nicht draufsteht, aber ich weiß es, dass die eigentlich ihre ganzen Zutaten im Bioladen kaufen. Mhm. Bei denen kostet die Kugel immer noch 1,90 €.
Krass, das ist günstig.
Ja, für Hamburg.
Also das ist wirklich günstig. Ja, super.
Also dafür würde ich auch jederzeit eine Lanze brechen. Aber dieses Gelato Carlo ist einfach, das ist so eine eigene Liga, weißt du? Das ist so.
Das ich weiß gar nicht, was das Eis bei meinem Lieblingsladen kostet. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Ich würde sagen, der Typ, der den macht, heißt Ronny. Und ich liebe ihn sehr, weil er gelegentlich Grießbrei-Eis macht und
sterblich. Das machen die hier auch bei Eisliebe manchmal.
Also er macht selten, ich jammer auch immer, wenn es das nicht gibt. Und er hat mal gesagt, das Problem bei Grießbrei-Eis, du kannst alle Eissorten, die er hat, kann er, wenn er sie nicht abverkauft gekriegt hat, am nächsten Tag weiterverkaufen, Grießbrei nicht.
Ah, okay.
Und darum macht das so selten.
Ja, verstehe.
Ich hab auch ein gastronomisches Erlebnis gehabt, fällt mir da gerade ein. Ich wohne jetzt in Berlin-Mitte. Vorher habe ich in Tempelhof gewohnt und ich gehe halt viel zu Fuß, weil ich gern zu Fuß gehe. Und wenn man in Berlin-Mitte wohnt, geht man noch lieber zu Fuß, als wenn man in Tempelhof wohnt, weil hier gibt es viel zu entdecken und viel zu sehen. Zumal ich hier ja auch jetzt erst seit, weiß ich nicht, 4 Wochen oder sowas wohne. Es erschließt sich mir das hier fast wie eine neue Stadt und ich laufe halt zu viel rum. Und dann gab es unten auf der Torstraße gibt's irgendwie so ein Hühnerladen halt, ne? So, aber so modern mit so diesen schwarzen U-Bahn-Kacheln und sowas, ne? So überall.
Chicken.
Nee, genau, hier essen. Und ich laufe da so dran voran und denke, warum stehen hier so viele Jugendliche rum? Ist ja komisch. Naja. Ein paar Tage später laufe ich wieder dran vorbei. Warum stehen hier denn schon wieder so viele Jugendliche rum? Was ist denn das? Und beim dritten Mal habe ich dann mal das Internet gefragt. Also habe einfach mal in Mastodon geschrieben, sag mal, weiß jemand, warum da vor diesem und jedem Laden so viele Jugendliche stehen? Die Antwort lautet, ja, die sind halt total aktiv auf Instagram und auf TikTok. Das ist ein TikTok-Chicken-Laden. Mhm. Und dann meinte ein Freund von mir, wenn du übrigens, ich weiß gar nicht, wie der, ich glaube, Nems Chicken oder so ähnlich, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Meinte ein Freund von mir, übrigens, wenn du mal wirklich gutes Chicken essen willst, dann gehst du direkt nebenan, da ist der, warte mal, wie heißt der? Berliner Grill- und Schlemmerparadies oder so ähnlich, so einen total bescheuerten 70er-Jahre-Namen, ist aber ein Dönerladen. Und die machen wirklich grandioses Hühnchen. Das fand ich dann irgendwie ganz lustig. Aber das ist auch alles, was ich beizutragen habe. Ansonsten habe ich hier noch nicht viel Gastronomisches erlebt, seit ich hier umgezogen bin. Im Wesentlichen bin ich damit beschäftigt, meine Wohnung irgendwie einzurichten und auszuräumen und tralala. Ja.
Ja, ich war tatsächlich noch jetzt letzte Woche in Rheinhessen und in Mainz. Ich habe im Pankratz gegessen. Das ist ein Pankratiushof in Mainz. Mhm. Sehr schön. Ja, ich habe leider dort nicht frühstücken können. Das heißt, es, man würde mit die besten Croissants in Deutschland dort bekommen. Oh. Also ich muss da auf jeden Fall auch sowieso noch mal hin. Ich war da jetzt letzten Mittwoch zu einer etwas größeren Veranstaltung. Das war jetzt auch nicht die übliche, das übliche Menü, was man sonst abends bekommt. Aber auch dafür, dass da 150 Leute bewirtet wurden, an sozusagen in einem Schwung, war das ziemlich gut. Und dann war ich in Alzey, das ist ja so Alzey, das ist halt so um die Ecke von Wagner Stempel im Prinzip. Das ist ein alter, große, also eine Weinstadt. Mhm. Ich glaube, zwei Drittel in Alzey sind tatsächlich mit Gewölbe, Weingewölbekellern unterkellert. Also der totale Wahnsinn. Und Alzey war irgendwie in den letzten Jahrzehnten nicht so richtig angesagt. So, ja. Also es war irgendwie. Weiß nicht so. Also Rheinhessen insgesamt ist ja eher schwierig als Gebiet. Ja, also in der Pfalz hast du die Weinstraße, ne? An ja. der Weinstraße und das seit den 30er Jahren. An der Weinstraße hast du halt Weingüter, du hast Ortschaften, die ja. sind darauf eingestellt, dass die Leute dort an der Weinstraße entlang flanieren mit ihren Autos, wie auch immer, schon seit Jahrzehnten zu den Weingütern fahren, in die Orte kommen, in die Etablissements, dort übers Wochenende übernachten und so weiter. Das ist gelernt. In Rheinhessen gibt es sowas überhaupt nicht. Und das merkst du halt, das ist ja direkt nebenan eigentlich. Ne? Ja. Aber du merkst halt, dass es total anders ist in Rheinhessen. Also ich das erste Mal nach Rheinhessen gefahren bin, dachte ich, was geht denn hier ab? Ja, gar nichts. Ja. Du fährst durch Ortschaften, da merkst du, die Höfe, die sozusagen hinter den Toren liegen, die haben irgendwie Geld, die sind ja. groß, aber die Tore sind halt immer zu. Ja. Du fährst durch Ortschaften mit geschlossenen Toren, wo irgendwie praktisch niemand durchläuft. Das ist bis heute teilweise immer noch so ein bisschen so. Und
wie kommt das, dass sie das nicht touristisch erschlossen gekriegt haben dann?
Tja, also bis heute kannst du in Rheinhessen gibt es nur wenige Ortschaften, wo du irgendwie vernünftig ausgehen kannst. Und in Alzey war das lange Zeit auch überhaupt gar nicht der Fall, obwohl Aha. das Alzey wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, wie viel, 40.000, 50.000 Einwohner hat, weiß ich nicht genau. Müssen wir mal nachgucken. Jetzt ist tatsächlich das so, das ist echt abgefahren, dass Alzey wahrscheinlich so ein bisschen das neue Mainz, das kleinere, also die kleinere Variante von Mainz wird, weil dort dieser amerikanische Abnehmen-Spritzenkonzern, ich glaube, die heißen Libby oder so.
Ja, Libby. Eli Lilly Libby. Meinst du, ne?
Oder Lilly, mhm. oder Lilly, genau. Die bauen da ein Werk hin.
Ah.
Mit 3000 neuen Arbeitsplätzen.
Oh, wow.
Ja, und der entsprechenden Gewerbesteuer wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Das heißt, das Ding boomt plötzlich. Diese Stadt boomt. Und mitten in der Stadt gibt es irgendwie den Thomas Heinicke. Das ist ein alteingesessener Gastronom, also in Rheinhessen. Und der hat dort eine Weinbar eröffnet. Also mittlerweile hat er zwei Gebäude tatsächlich am Marktplatz, die er bespielt. Das eine ist ein bisschen mehr Restaurant, das andere ist ein bisschen mehr Weinbar. In beiden bekommt man echt gute Pinsa und so Tagesgerichte. Aha. Und dann eben sozusagen Flaschenwein einfach mit Korkgeld.
Ja.
Und das läuft halt wie geschnitten Brot. Ja. Und das ist ja auch meine Idee davon, wenn ich irgendwie sowas machen würde. Ja. Also gib den Leuten guten Wein und dann zahlen die halt 15 Euro mehr oder 10 oder 20, als sie im Weingut bezahlen würden. Und alle sind glücklich und trinken dir den Keller leer.
Ja.
Genau das passiert da.
Das, was du beschreibst, heißt aber auch oder zumindest deutet darauf hin, dass Alzey oder die Region nur darauf gewartet hat, dass endlich mal jemand sowas aufmacht.
Also vorher gab es da eine Weinbar, die ist sozusagen von Winzern, also von, ich glaube, 20 rheinhessischen Winzern oder so getragen worden. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Es muss halt auch der richtige Typ machen irgendwie.
Ja, ich glaube,
der Thomas ist der richtige Typ. Aber das Konzept ist meiner Meinung nach das, was in solchen Regionen eigentlich super funktionieren muss. Und das tut's auch. Ja, das Ding war poppen. Also der Laden ist, soweit der Daniel das sagte, quasi jeden Abend poppen voll. Ja. Ich habe trotzdem innerhalb von 5 Minuten haben wir diese Pinsa gehabt, ja. Und Ja, und die Weinauswahl ist gut und du gehst zu einem fairen Preis einfach wieder da raus, ne?
Ja.
Und auch für Leute, und das finde ich ja auch immer so, für Leute, die halt auch wissen, was Wein kostet, ja, mhm. und was sie selber im Keller haben. Und wenn du dann in irgendeinen Laden gehst, wo du das Vierfache für eine Flasche Wein bezahlst,
ja.
Vergeht
halt der
Laden
Spaß.
Oder, ja, das ist, genau, ja, das, ja, ja. Genau. Genau.
Kenne ich ja auch. Ja. Also hast du hier in Berlin in den ganzen Läden ja auch. Also dass die ja. Weine in den Restaurants, die sind im Grunde überall dramatisch überteuert. Ja.
Ja, genau. Und ich glaube, also ich hatte jetzt das Gefühl, dass es ihm gut geht, ja, dass er Spaß dran hat, mhm. dass er sein Geld damit verdient mhm. und dass das funktioniert. Und das glaube ich auch. Ja.
Der Gutedel, Verzeihung, der Schassler. Der Chasselas hat tatsächlich, auch wenn er wärmer ist, hat er kaum was in der Nase, merke ich.
Ja. Ja, das ist einfach kein, genau, ist kein Nasenschmeichler in dem Sinne. Ja.
Nasenschmeichler
ist auch schon. Aber ich finde halt auch jetzt, wo er wärmer ist, also auch jetzt, also ich habe ihn ja jetzt einfach auf Zimmertemperatur schon eine Zeit lang, ist es. Und auch wenn er aus einer warmen Region kommt, das ist so viel Schmelz und das ist schon. Ja, also
der
ich trinke auch gerne mal.
Toll. Der trinkt sich richtig gut, wenn er wärmer ist. Dann verliert er auch diesen Säuredruck ein bisschen. Also wenn der sehr kalt ist, also bei so ungefähr 6 Grad, schmeckt er saurer. Das klingt immer so gemein, weil der schmeckt ja nicht sauer, also nicht mal ansatzweise. Aber ich habe jetzt ein viel, viel feineres, viel angenehmeres Säuregefühl im Mund jetzt, wo er wärmer ist auch. Und er verliert gar nicht. Normalerweise verlieren die dann auch immer so ein bisschen, wenn sie wärmer werden. Sehr schön.
Nee, und ich finde auch.
Wirklich
und
schön.
Ist, ich mag ja, ich muss auch sagen, also ich stehe auch auf, ich finde auch cool, Climate Fire natürlich cool, aber ich finde es halt auch schön, wenn es so Leute wie der Fabian hinbekommen, eben auch in so wärmeren Gebieten einen Wein zu machen, der die Wärme in sich trägt und eben trotzdem Struktur behält und eine Frische behält. Und das ist bei den drei Weinen eigentlich der Fall. Also auch bei diesem Chardonnay, der noch mal ein bisschen üppiger ist. Aber ich finde es auch sexy irgendwie. Das ist schön. Das ist so schön. Also ich mag auch diese auch durchaus. Also wie gesagt, wenn die Struktur dabei bleibt, dieses ein bisschen molligere, ein bisschen rundere, mag ich schon echt auch gerne, muss ich sagen. Mhm. Also lieber als umgekehrt, wenn es sozusagen nur noch Stein und kühl und
Nee.
Ach. Ne? Nee.
Ja,
dafür sind wir zu alt.
Ja, das ist halt so, das hat dann auch so immer so ein bisschen was von den Chrommöbeln aus den 1980er Jahren. Das war mal geil, ne? Aber genau, ist auch gut jetzt, ne? Also ich merke das auch hier nach meinem Umzug. Ich habe ja sehr viele neue Möbel, beziehungsweise noch nicht, aber versuche fast schon wie der Teufel das Weihwasser hier alles zu vermeiden, was nicht Holz ist. Also das ist mir so aufgefallen. Ich dachte, irgendwann dachte ich, du interessierst dich gar nicht mehr für Sachen, die nicht aus Holz sind. Interessant, Holger Klein. Ja. Natürlich sind Sachen aus Holz heutzutage wesentlich teurer als Sachen aus Eisen. Das merkt man auch, wenn man sich so umguckt, also wenn man so nach Möbeln guckt und sowas. Anscheinend ist Holz ein sehr, sehr teurer Rohstoff geworden für den Möbelbau. Und du bekommst sehr, sehr viel aus Stahlblech, solche Sachen halt. Finde ich ganz interessant.
Ja. So, nochmal kurz Chardonnay.
Ja, bin gerade schon dabei.
Der
Alex. Boah. Boah, ja. Ach Mann, ey, jetzt ist er ein bisschen wärmer. Ich schätze mal, was wird er haben jetzt? Vielleicht 12 Grad oder so? Super. Oh, was, der hat so ein... Oh. Ja, zum Ende der Sendung können wir jetzt noch eine Sendung machen, wo ich auch noch mal ein bisschen was zu den Beinen erzähle.
Wo du auch noch mal mitreden darfst.
Wo ich auch noch mal was sagen darf. Das ist ja wirklich, also der hat so einen... Der hat so eine... Was ist denn das für ein so einen zitrischen? Der hat irgendwas von einer Orange, von der Säure einer Orange im Mund. Total geil. Und diese Schwere.
Der hat auch ein bisschen was von dem Wachsigen, was Quitten haben, so ein bisschen.
Und der hat seine Schwere verloren, also diese Üppigkeit. Also der, das hat er natürlich nicht verloren, aber der kommt jetzt dadurch, dass er wärmer wird bei mir, kommt er jetzt viel besser in eine Balance. Also vorher habe ich eben doch sehr, war so sehr schwer, sehr voll, sehr üppig. Und das ist jetzt, hat sich jetzt viel besser ausgeglichen, alles total geil. Oh. Ich fürchte, morgen wird es mir nicht allzu gut gehen. Naja.
Ah, okay.
So, dann haben wir es, oder?
Dann haben wir es. Ja, genau, wir können noch die nächsten Sendungen angucken.
Oh ja, genau.
Angucken können wir die auch. Ich habe tatsächlich das vorhin online geschaltet bei mir auf der Seite. Genau, es gibt 2 Monate mit griechischem Wein mal wieder.
Hatten wir. Da kann ich endlich wieder
meinen Jingle spielen. Haben wir ja hier und da mal wieder. Ne? Ich kann ja endlich wieder deinen Jingle spielen. Ja, dieses total überraschende Jingle. Womit überhaupt niemand gerechnet hat.
Null. Also, ich meine, wie soll man da auch drauf kommen? Ich sehe gerade, ich habe das Ding nicht mehr.
Du hast Zeit bis zum 27. Mai, dann machen wir das nämlich. Genau, und das wird, glaube ich, in beiden Fällen wieder sehr nett.
Gibt's Rezina?
Ja, und zwar als Rosé.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, also wir haben lauter witzige Sachen dabei, also zum Beispiel die Rebsorte Savatiano, hat wahrscheinlich praktisch noch niemand gehört, roséfarbener Rezina aus Chinomavro, also aus einer roten Sorte. Dann haben wir irgendwie Wein von der Insel Zakynthos, dann haben wir Malagusia aus Drama.
Oh, Drama ist super. Dann sollten wir die Sendung aufzeichnen, wir sollten die Sendung eigentlich vor Publikum aufzeichnen im Drama-Grill in Euskirchen.
Das stimmt. Ja. Wir sind ja schon live im Mai. Wir sind ja schon live im Mai in Köln. Dann müssten wir noch irgendwie was dranhängen. Genau. Da gibt es irgendwie Orange Wein, ne? Hatten wir auch schon lange nicht mehr.
Stimmt, ja.
Ja. Und dann haben wir noch Mosho Mavro. Das wusste ich gar nicht, dass es diese Rebsorte gibt. Also neben Chino Mavro gibt es noch Mosho Mavro. Also du musst jeweils einmal pro Folge wieder durch eine rote Sorte durch, aber das kriegen wir schon hin.
Das wollen wir dem Griechen nicht übel nehmen.
Genau, also die Juni, also Mai machen wir am 27.
Genau.
Und Juni machen wir, also die Juni-Sendung machen wir am 1. Juli, weil wir ja vorher in Polen sind.
Genau, wir sind in Polen.
Genau, wir beide in Polen.
Wir machen eine Weinreise durch Polen und nehmen ein Mikrofon mit.
Ja. Genau. Das wird auch ziemlich cool.
Ich bin sehr gespannt.
Ich plane immer noch. Genau. Ja, also ja. Die Rahmendaten haben wir ja mittlerweile, aber ich plane noch. Ja, Polen ist halt, das ist schon krass, ja. Also ich meine, ehrlich gesagt, ich war ja noch nie in Polen und ich freue mich da auch wirklich drauf. Aber Polen ist halt auch ziemlich groß und es gibt halt überall Weinbau quasi, ja, außer jetzt direkt an der Küste, jetzt nicht an der Ostseeküste. Aber ansonsten fährst du ja von Berlin, musst du eigentlich gar nicht weit über die Grenze fahren, dann gibt es schon die ersten Weinbaugebiete. Okay. Und die letzten sind quasi an der ukrainischen Grenze.
Ach, krass.
Und dazwischen gibt es jetzt unterhalb von Warschau, Lodz, Breslau, wo auch immer du hinguckst. Es gibt über 300 Weingüter mittlerweile in Polen und die sind halt schon recht weit verteilt. Und ich bastel immer noch an der optimalen Route, ja, damit wir irgendwie nicht zu viel fahren, nicht zu viele Weingüter am Tag haben und irgendwie so eine Mischung aus entspanntem Entdecken und weiß ich nicht, was
sagen. Und Polen. Entspanntes Entdecken und Polen. Ich nehme das kleine Besteck mit. Wir haben so kleine billige Ansteckmikrofone, aber das sollte ja reichen, wir kriegen da was gebastelt.
Ja, ich glaube auch.
Na denn, Christoph, vielen Dank.
Holger, danke dir.
Chat, vielen Dank fürs Live-Mitspielen. Hörerschaft, also Konservenhörerschaft, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wolfram, vielen Dank für alles.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Franc. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die neben mir draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.